Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 14. April, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Guten Morgen allen unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, heute wie immer, bevor wir uns dem politischen Geschäft widmen und schauen, was auf dieser verrückten Welt da draußen so gerade los ist. Wie geht's Ihnen? Wie war Ihre Woche? Und wie ist das Wetter in St. Petersburg? Wird's langsam wärmer bei Ihnen? Wie sieht's aus?
Ja, es ist Aprilwetter. Also wir hatten ein paar Tage wieder Frühling und dann legt man den Mantel ab und gestern am Abend fliegt einem dann der eiskalte Nordwind wieder um die Ohren. Also April vielleicht. Wetter, wie gesagt, es geht. Und ich war diese Woche für 48 Stunden in Moskau mit dem wunderbaren Sapsan. Das ist wirklich ein genialer Hochgeschwindigkeitszug. Also man legt rund 800 Kilometer in knapp 4 Stunden zurück. Internet funktioniert, wunderbares Service, sehr nettes Zugbordpersonal. Immer eine Wonne, mit diesem Zug unterwegs zu sein. Der soll übrigens bis, wenn ich mich richtig erinnere, 2026 noch mal verbessert werden. Das heißt, die Strecke Moskau-St. Petersburg wird dann in 2 Stunden 15 machbar sein. Und es werden derzeit auch gerade die Zugsverbindungen Richtung Osten, Süden, Sotschi ausgebaut. Also Zugfahren in Russland ist eine sehr angenehme Sache.
Ja, und davon können wir hier in Deutschland nur träumen. Ich war jetzt gestern wieder mit dem Zug unterwegs und am Ende war ich froh, dass wir nur insgesamt 1,5 Stunden Verspätung hatten. Das gilt ja bei der Deutschen Bahn schon fast als pünktlich, muss man dazu sagen. Von daher von diesen Verhältnissen, Frau Kneißl, können wir hier in Deutschland nur träumen.
Ja, ich weiß, auch die österreichische Bundesbahn ist spät und vor allem unfreundlich. Also als ich das erste Mal mit dem Sapsan letzten Sommer unterwegs war, dachte ich, ich besteige eine japanische Airline First Class, weil sehr sympathisches Bordpersonal, wie gesagt, Stewardessen, die adrett gekleidet, geschminkt, schön, also einfach elegant, also viel besser, als sie auf den meisten Airlines auch heute haben, das Bordpersonal. Sehr, sehr freundlich, hilfsbereit, alles zweisprachig, Menü gibt es inkludiert im Preis, egal ob Sie jetzt Economy, Business oder First Class fahren. Man kann wunderbar im Zug arbeiten und legt, wie gesagt, eine schwierige Strecke. Ich bin sie auch mit dem Auto mehrfach gefahren, unter sehr angenehmen Umständen zurück. Also, und der Zugsanbau, der Ausbau des Zugsnetzes und vor allem eben auch die Erhöhung der Geschwindigkeiten geht recht zügig voran.
Ja, wie gesagt, das sind Verhältnisse, von denen können wir hier nur träumen. Ich habe jetzt gestern bei meiner Fahrt von Köln nach Berlin mir auch vorgenommen, dann ein wenig zu arbeiten, aber erst fiel das Internet aus und telefonieren kann man während den Fahrten auch nicht, weil man die meiste Zeit Funklöcher hat. Frau Kneißl, da sind wir doch ein wenig neidisch auf diese Zustände bei Ihnen in Russland. Aber ich würde sagen, Frau Kneißl, wir steigen gleich ein in das politische Geschehen diese Woche, denn es gibt neue Ermittlungsergebnisse des FSB zum Terroranschlag am Moskau vom 22. März. Laut den Angaben des FSB befolgten die Terroristen bei der Vorbereitung des Anschlags, bei dessen Durchführung und der anschließenden Flucht, Weisungen eines Kontaktmannes, den sie unter dem Decknamen Saifulo kannten. Einer der befragten Terroristen sagte, Saifulo Pulo sagte uns, dass an der ukrainischen Grenze Jungs auf uns warten würden und dass sie uns helfen sollten, die Grenze zu überqueren und nach Kiew zu gelangen. Ein weiterer Tatverdächtiger berichtigte, dass die Todesschützen ihren Fluchtwagen im russischen Gebiet Bryansk nahe der Grenze zurücklassen sollten und sich anschließend per Mobilfunk bei dem Kontaktmann melden sollten, der ihnen dann weitere Weisungen zur Überquerung der Grenze hätte zukommen lassen sollen. Und ja, der besagte Kontaktmann habe den Männern versprochen, sie würden nach ihrer Ankunft in Kiew eine Belohnung von umgerechnet etwa 11.000 Euro erhalten. Frau Kneißl, wie verfolgen Sie denn die weiteren Ermittlungen rund um diesen Terroranschlag und verhärtet sich der Verdacht zunehmend, dass wohl doch die Ukraine hinter dem Anschlag steckt und nicht der Islamische Staat, wie es ja von westlichen Medien so verlautbart wird?
Ja, also diese Ermittlungsergebnisse werden in unterschiedlichen Intervallen geteilt. Und die Ermittlungen, würde ich sagen, laufen da weiter voran. Also ja auch nur Referro Relatum, also das weitergeben, was ich selbst lese. Und wir haben es ja vor einigen Sendungen ein wenig ausgeführt. Ich würde es auf den Punkt bringen, diese Verbrecher laufen nicht einmal unter der Berufsbezeichnung Terroristen, weil sie eigentlich nicht in dieses Terroristenschema des IS fallen. Also die haben selbst, glaube ich, keine ausgeprägte ideologische Motivation, sondern da ging es ausschließlich um Auftragsmorde, Auftragsmassaker. Das, was ich den westlichen Medien entnehme, nämlich, dass nun Hexenjagden stattfinden würden auf Gastarbeiter aus Zentralasien, also das habe ich in einigen deutschsprachigen Medien gesehen in den letzten Tagen, das stimmt so nicht. Also es ist sowohl Personal in Hotels, Museen teilweise oder auch hier bei uns sind Personen tätig an der Universität, die beispielsweise die Putzbrigaden werden oftmals aus Zentralasien rekrutiert und keine dieser Personen hat jetzt zusätzliche oder neue Probleme. Jeder muss die ganz normalen Immigrationsschritte durchlaufen. Das war auch für mich der Fall. Also als EU-Staatsbürgerin, österreichische Staatsbürgerin, habe ich genau dieselben Schritte zu machen. Sicherheitsvorkehrungen werden da getroffen. Überprüft wird der Gesundheitszustand wirklich sehr, sehr genau. Und das wird an sich weiterhin eingehalten. Also ich würde sagen, man soll die Kriminalisten arbeiten lassen.
Hm. Ja, und der russische Außenminister Sergei Lavrov hat sich jetzt diese Woche zu einem zweitägigen Besuch in Chinas Hauptstadt Peking aufgehalten. Lavrov hat dort mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi Gespräche über eine Reihe von aktuellen Themen geführt. Genannt wurden dabei offiziell die Krise in der Ukraine und die Situation im asiatisch-pazifischen Raum. Zudem ging es in den Gesprächen auch um die bilaterale Kooperation und die Zusammenarbeit auf internationaler Bühne. Und die Zusammenarbeit beider Länder im Bereich der Terrorismusbekämpfung werde auch im Rahmen von multilateralen Institutionen fortgesetzt. Das hob Lavrov hervor. Er sagte, ich danke der chinesischen Seite für ihr Beileid im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Moskau und für die Unterstützung Russlands im Kampf gegen den Terrorismus. Alle Beteiligten werden zweifellos zur Rechenschaft gezogen werden. Frau Kneißl, hat denn jetzt dieser Terroranschlag China und Russland, so wie es aussieht, näher zusammengebracht? Würden Sie dem zustimmen?
Ich würde sagen, das sind diplomatische Dimensionen, diese Beileidsbekundungen, die auf chinesischer Seite sehr wohl wahrgenommen werden, nicht auf deutscher oder österreichischer Seite. Die kennen diese Frage der Höflichkeit, der menschlichen Empathie nicht mehr in unserer Zeit. Aber die Beziehungen sind institutionalisiert zwischen Peking und Moskau. Und ich würde sagen, hier läuft sehr vieles in engst abgestimmten Rahmen. Also die Grundfesten für diese, wie es sich offiziell nennt, Partnerschaft ohne Grenzen, die wurden gelegt an sich 2004. Dann erfolgte eine ganze Reihe von Abkommen im April, Mai 2014 in Shanghai. Und das Ganze verstärkte sich dann noch einmal im Februar 2022, nämlich als Wladimir Putin anlässlich der Olympischen Winterspiele in Peking war und damals noch einmal diese Kooperation also in vielen, vielen Richtungen ausgebaut wurde. Und im akademischen Bereich sehe ich hier eine ganze Reihe von gemeinsamen Projekten. Das Studium der chinesischen Sprache war in den letzten Jahrzehnten an sich immer schon attraktiver geworden. Auch hier an der St. Petersburger Universität hat das breiten Raum gefunden. Also war Deutsch einst einmal eine beliebte Fremdsprache. So hat sich das spätestens also im Vorjahr wirklich gedreht. Und junge Leute, die mit dem Studium beginnen, interessieren sich zunehmend mehr für asiatische Sprachen.
Ja, das heißt, da sieht man ganz klar, in welche Richtung der Wind dort weht, Frau Kneißl. Das haben wir hier auch schon in unserem Podcast jetzt schon mehrfach genau unter die Lupe genommen. Und wir können einfach sehen, dass der Wind in Richtung globalen Süden sich gedreht hat, Frau Kneißl. Und ja, es gibt diese Woche interessante Meldungen aus dem Westen, denn die neutrale Schweiz hat nun angekündigt, eine Friedenskonferenz zur Ukraine im Juni durchzuführen. Das Ganze soll am 15. und 16. Juni auf dem Bürgenstock in der Schweiz stattfinden. Dort, es heißt ganz offiziell, die Schweiz hat Gespräche mit den G7-Staaten der EU und Vertretern des globalen Südens wie China, Indien, Südafrika, Brasilien, Äthiopien und Saudi-Arabien geführt. Es gibt nun genügend internationale Unterstützung für eine hochrangige Konferenz zur Lancierung des Friedensprozesses. Ziel des Treffens ist es laut den offiziellen Aussagen der Schweiz, ein gemeinsames Verständnis darüber zu entwickeln, wie ein gerechter und dauerhafter Frieden in der Ukraine auf der Grundlage des Völkerrechts erreicht werden kann. Aber, und das ist bemerkenswert, wie jetzt verschiedene Zeitungen berichtet haben, ist Russland zu dem Treffen nicht eingeladen worden. Und Ziel der Konferenz sei es unter anderem auch ein Fahrplan für die Beteiligung Russlands am Friedensprozess zu entwickeln. Und Russland wird, wie jetzt auch das Außenministerium bekannt gegeben hat, nicht an der Konferenz teilnehmen, auch wenn es eingeladen würde. Das liegt daran, dass dort die Friedensformel von dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj erörtert werde. Das sagte die offizielle Vertreterin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Frau Kneißl, wie beurteilen Sie denn diese Bemühungen der Schweiz als neutrales Land? Und wie sehen Sie auch die Tatsache, dass Russland an dieser Friedenskonferenz nicht teilnehmen wird?
Also zunächst zur Rolle der Schweiz als neutraler Amtssitzstaat und Gastgeber von Konferenzen in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch Jahrhunderten. Auch in den, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Schweiz immer wieder Gastgeberin. Nur die Neutralität der Schweiz ist auch nicht mehr gegeben, so wie sie einst bestand. Und der von Ihnen zuvor zitierte russische Außenminister Sergei Lavrov hat auch klipp und klar das seinem Amtskollegen Kassis schon vor Monaten gesagt. Er hat gesagt, tut mir leid, die Schweiz ist in unseren Augen nicht mehr neutral, ja? Egal, was sie jetzt dort an Konferenzen veranstalten. Und als Fußnote hier angemerkt, normalerweise, also was ich sagen wir mal, Usus ist, derartige Konferenzen am Amtssitz der Vereinten Nationen in Genf abzuhalten. Nun ist hier Luzern gewählt in der Deutschschweiz. Mag jetzt wirklich nur ein protokollarischer Minimalpunkt sein, aber ich finde es trotzdem ganz interessant, dass es eben nicht der UNO-Amtssitz ist, weil dort, das wäre an sich das geeignete Forum, nicht nur von der Infrastruktur her, sondern wenn man es wirklich ernst nimmt, Völkerrecht, UNO-Charta, alles, was da zuvor von Ihnen zitiert wurde, ja, warum dann bitte nicht am Amtssitz der Vereinten Nationen? Ja? Warum in Luzern? Das ist vielleicht nur ein formalistischer Punkt, aber ich möchte trotzdem ganz kurz eben anbringen. Das nächste ist, dass das Konzeptpapier, das hier vorgestellt wurde von der Schweiz, steht in diametralen Widerspruch zu an sich nicht nur den Fakten, die bereits, wenn man das so sagen darf, auf dem Schlachtfeld bestehen, weil ich erinnere, auch die Europäische Union spricht ja seit Frühling 2022 immer davon, Fakten werden auf dem Schlachtfeld geschaffen werden und auf Basis dieser Fakten wird dann sozusagen vorgegangen werden. Das ist EU-Diskurs. Nun haben wir Fakten, die aber laut Papier dieses Treffens völlig in Abrede gestellt werden. Also es gibt schon einmal nicht eine Tagesordnung, glaube ich. Bevor man sich trifft, muss man sich immer über die Tagesordnungspunkte einig sein. Und selbst wenn jetzt Russland hier teilnehmen würde, ich glaube, die Tagesordnung würde nicht deren Zustimmung finden. Und als dritter wesentlicher Punkt, der ganz entscheidend ist, müsste man der Schweiz und vielleicht auch den Redakteuren der von Ihnen zuvor zitierten Artikel in Erinnerung rufen. Das ukrainische Parlament hat im Verfassungsrang ein Gesetz beschlossen, demzufolge nicht mit der russischen Regierung zu verhandeln sei. Also das steht im Verfassungsrang. Ja. Das heißt, ich würde sagen, hier ist schon ein gewaltiger, großer Stolperstein, weil bevor die nicht dieses Gesetz verändern, ja, oder überhaupt sozusagen auflösen, man muss es ja nicht verändern, man kann es einfach auflösen, dann ist einfach ein Gespräch nicht möglich.
Das heißt, Sie würden dieses Event, diese Friedenskonferenz, wie Sie ja...
Ja, es läuft für mich unter dem Titel ja, Event.
Ist dann reine Symbolpolitik.
Symbolpolitik und Eventpolitik, aber sicherlich nicht seriöse Schweizer Außenpolitik, so wie es in der Vergangenheit war. Und als Gastgeber ja, sollte man alles daran setzen, möglichst diskret im Hintergrund allen Beteiligten das... nicht nur das Gefühl, sondern wirklich die Elemente zu geben, dass sie willkommen sind, dass ein Rahmen besteht, in dem man diskret und vertrauensvoll miteinander umgehen kann. Und das war einst die Schweiz, das war sie. Und Treffen in Genf hatten an sich auch immer einen höheren Grad an Diskretion als in Wien. In den letzten Jahren beispielsweise, also ich darf in Erinnerung rufen, die Gespräche rund um das iranische Nuklearabkommen, die fanden so abwechselnd zwischen Genf und Wien statt, war meistens eine Hotelfrage und Frage der geparkten Limousinen, die zur Verfügung stehen. Also das hatte wenig politischen Hintergrund. Aber in Genf hat an sich die politische Landschaft auf den Mund gehalten, während in Österreich die damals handelnden zwischen Personen oftmals sehr gerne alles an die große Glocke hingen. Und das tut man nicht Gastgeber. Ja. Also entweder man ist diskreter Gastgeber und lässt die Gäste arbeiten oder man lässt es bleiben.
Mhm. Ja, und mein Eindruck war, als ich jetzt in den letzten Tagen vermehrt auch eben diese Meldung gehört habe, dass diese sogenannte Friedenskonferenz da stattfinden wird, dass der Westen sich so ein wenig reinwaschen will, so nach dem Motto, ja, wir tun ja alles für den Frieden, wir veranstalten jetzt sogar diese Friedenskonferenz, so dass man dann hinterher eben sagen kann, ja, es wurde doch alles getan. Also haben Sie da auch so ein bisschen diesen Eindruck, dass das einfach nur dazu dient, um sich so ein bisschen reinzuwaschen und eben dann hinterher zu sagen, wir haben doch alles getan, um einen möglichen Frieden da in der Ukraine voranzubringen, aber Russland hat sich dem eben verweigert.
Ja, das ist ein schlüssiges Argument, das Sie hier ins Treffen führen. Das würde ich als solches auch dem zustimmen. In dem Fall würde ich sagen, ist es nicht so sehr der gesamte Westen, sondern es ist wirklich eine etwas eitle Schweizer Gastgeberrolle. Also es hat sehr viel mit Herrn Cassis und seiner ganz persönlichen Eitelkeit zu tun.
Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch noch schauen, was diese Woche wieder im Ukraine-Krieg geschehen ist. Denn es wurde diese Woche das einer der größten, meine ich, AKWs, Atomkraftwerke Europas, Saporischschja, angegriffen. Es gab einen ukrainischen Angriff auf dieses Atomkraftwerk. Die internationale Atomenergiebehörde teilte mit, dass ihre Experten über den Drohnenangriff von ukrainischer Seite informiert worden sei. Es gab dabei 3 Volltreffer auf die Anlage. Und der Schaden habe die nukleare Sicherheit zwar nicht gefährdet, es handle sich aber um einen schwerwiegenden Vorteil, die Integrität des Sicherheitssystems des Reaktors sei gefährdet gewesen. Das erklärte der Behördenchef Rafael Grossi. Er warnte auch erneut vor den Risiken solcher Angriffe und rief dazu auf, von jeglichen Handlungen abzusehen, die die nukleare Sicherheit gefährden könnten. Solche rücksichtslosen Angriffe, wie er ausführte, erhöhen das Risiko eines schweren Nuklearunfalls erheblich und müssen sofort aufhören. Frau Kneißl, es gab auch einige Stimmen, die vor einem erneuten Tschernobyl in Europa warnten. Wie haben Sie das denn verfolgt? Es ist doch also meiner Ansicht nach unglaublich, dass jetzt die Ukraine mit unserer Unterstützung ein Atomkraftwerk angreift und damit die nukleare Sicherheit in Europa gefährdet. Sehen Sie das auch, Frau Kneißl?
Also dieses Szenario eines nuklearen Unfalls in diesem besagten Atomkraftwerk Saporische ist an sich ein Worst-Case-Szenario, das seit Beginn der militärischen Auseinandersetzungen immer wieder ins Treffen geführt wird. Und genau deswegen hat an sich vor allem die russische Seite, so wie ich das hier wahrnehme, ein ganz klares Interesse, dass die Internationale Atomenergieagentur, die ihren Amtssitz in Wien hat, hier regelmäßig ihre Inspektoren hat, die sozusagen das Monitoring der Anlage und der Strahlenwerte und so weiter, also ganz, ganz genau verfolgt, weil man hat ein ganz klares Interesse, dass hier eben nichts passiert. Und zur Erinnerung, ich glaube, es war im Sommer 2022, damals liefen Meldungen über die westlichen Agenturen, von wegen die Russen hätten sozusagen das jetzt alles okkupiert und würden hier also Sprengungen durchführen. Also wir hätten dann wiederum diese False-Flag-Meldung, von wegen die Russen sprengen selbst ein Atomkraftwerk in die Luft, wie Nord Stream 2, wie den Terroranschlag vom 22. März. Also das ist ja alles ein bedauerlicherweise sehr bekanntes Drehbuch. Nur wäre es im Fall einer Nuklearanlage natürlich noch einmal katastrophal. Aber ich kann hier nur das mitverfolgen, was ich eben in der russischen Berichterstattung sehe und in der russischen Debatte. Und da ist eine wirklich engste Zusammenarbeit mit der IAEA gegeben.
Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns den Blick auch ein wenig weiten, denn es kam jetzt diese Woche zu einer Klage von Nicaragua am Internationalen Gerichtshof. Dort hat Nicaragua gegen Deutschland geklagt. Nicaragua wirft Deutschland im Gaza-Krieg Beihilfe zum Völkermord vor. Dabei geht es primär um Waffenlieferungen an Israel, die zum Tod von mittlerweile über 30.000 Zivilisten geführt haben. Dieser Prozess hat jetzt vor allen Dingen auch hier in den deutschsprachigen Medien doch für sehr viel Aufsehen erregt. Die meisten Beobachter gehen jetzt davon aus, dass die Klage abgewiesen wird und schreiben ihr eher symbolischen Charakter zu. Frau Kneißl, wie schätzen Sie das denn ein? Wird die Klage erfolgreich sein oder wird sie, wie viele Experten das beurteilen, wahrscheinlich abgelehnt werden?
Also ich kann jetzt keine Kaffeesudleserei betreiben, was den Ausgang dieses Verfahrens anbelangt, aber ich möchte Folgendes festhalten. Meiner Erfahrung nach, auch als jemand, der Völkerrecht studierte, lehrte und sich immer wieder für die Argumentation im Sinne des Völkerrechts auch eingesetzt hat, ist Folgendes festzuhalten. Es sind Staaten aus Lateinamerika, wie beispielsweise Nicaragua, oder es sind auch Staaten des globalen Südens, wenn man das so beschreiben will, wie die Republik Südafrika, die sich darum bemühen, dass die existierenden Völkerrechtsmechanismen wie der Internationale Gerichtshof, der ein integraler Bestandteil der Satzung der Vereinten Nationen ist, zur Anwendung kommen. Die Situation in Deutschland im Auswärtigen Amt ist folgende, und das hat nicht mit Baerbock begonnen, das ist eine Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre und auch nicht exklusive dort, das habe ich auch im österreichischen Außenministerium so beobachten müssen, war einst das Völkerrechtsbüro, die Hüterin der internationalen Verträge, die wichtigste Institution für Entscheidungen eines Außenministers, also das war so, man hat sich an sich als Minister zuerst an die Kollegen im Völkerrechtsbüro gewandt und wie seht ihr das, wie lauten die Szenarien? Diese Rolle der Völkerrechtsbüros ja, in ihrer Gesamtheit in vielen europäischen Außenministerien ist mittlerweile gegen null gewandert. Hingegen sind die Presseabteilungen, die Kommunikationsabteilungen, die Eventmanagementabteilungen diverser Außenministerien aufgeblasen. Ja. Also in Deutschland interessiert man sich nicht mehr für Völkerrecht. Ja. Und das ist aus der, würde ich sagen, auch etwas patzigen Argumentation, nicht Argumentation, sondern einfach rüden Reaktion der Vertreter des deutschen Auswärtigen Amtes in Reaktion auf eben die Klage aus Nicaragua, in Reaktion auch auf das, was ja zuvor schon die Republik Südafrika mit Blick auf den Völkermord an den Palästinensern seit Monaten betreibt. Da sieht man an sich, ich würde sagen, im Englischen sagt man total disregard, also einfach ein Desinteresse, aber disregard ist noch viel heftiger. Also man wirft nicht einmal den Blick auf die Sache der Vereinten Nationen.
Ja, und das Ganze konnte man ja auch schon gut an dem Beispiel erkennen des abgehörten Gesprächs der vier hochrangigen Offiziere, über das wir hier auch ausführlich gesprochen haben, in dem ja ganz offen darüber gesprochen worden ist, wie dieses Völkerrecht gebrochen werden kann, indem man Ziele in Russland angreifen kann und die auch hinterher so vertuschen kann, damit es nicht quasi auffliegt. Auch die Tatsache, dass infolge dieses veröffentlichten Gespräches es noch nicht mal darüber diskutiert worden ist in einschlägigen deutschen Medien, ob ein Herr Pistorius zurücktreten muss, ob es personelle Konsequenzen haben muss und auch die Tatsache, dass sich darüber wenig echauffiert worden ist, sondern mehr darüber echauffiert worden ist, dass Russland dieses Gespräch abgehört hat, zeigt meiner Ansicht nach einmal mehr, dass so etwas wie das Völkerrecht ja im besten Fall noch ein Feigenblatt ist. Also es geht da wenig ums Völkerrecht, sondern es geht um Machtpolitik, es geht um strategische Interessen und das Völkerrecht dient eigentlich immer nur dazu, da dem Gegner, in dem Fall dann Russland, einen Verstoß des Völkerrechts vorzuwerfen, um seine eigene politische Agenda durchzuwinken. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch mal noch auf das zu sprechen kommen, worüber wir letzte Woche schon ein wenig gesprochen haben, nämlich auf die zuspitzende Eskalation zwischen Iran und Israel, denn die USA rechnen ganz fest mit einem Angriff auf Israel durch den Iran. Es sei keine Frage, ob, sondern wann ein Gegenschlag des Irans folge. So haben es hochrangige Politiker der USA ausgeführt. Hintergrund ist, wir erinnern uns, der Anschlag allem Anschein nach von Israel auf auf die Botschaft des Irans in Damaskus in Syrien. Und ja, das iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Khamenei hat sich jetzt am Mittwoch seine Drohungen gegen Israel nochmal bekräftigt. Er sagte, das boshafte Regime in Israel hat einen Fehler gemacht. In diesem Fall muss es bestraft werden und es wird bestraft werden. Ja, Frau Kneißl, Sie haben jetzt im Podcast letzte Woche gesagt, dass Sie einen iranischen Gegenschlag für unwahrscheinlich halten. Würden Sie das diese Woche in Anbetracht dieser Entwicklung immer noch so sagen?
Ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau an meine Worte, aber meine Argumentation lief auf Folgendes hinaus und ich stehe weiterhin zu dieser Argumentation. Angesichts der Tatsache, dass Israel weltpolitisch, ja, wenn ich das jetzt etwas salopp sagen darf, so im Eck steht, ja, also wirklich selbst von den USA als aussätzig betrachtet wird, das ist so der Begriff Paria-Staat in hochrangigen US-politischen Kreisen verwendet. Das Weiße Haus war outraged, also sozusagen vor Entsetzen außer sich über den Angriff auf diese internationale NGO, in dem man vorhergehenden Angriff auf humanitäre Einrichtungen sozusagen ignorierte, aber das mal beiseite gelassen. Das heißt, ich, angesichts dieser Tatsache, dass Israel im Moment ziemlich isoliert ist, ja, selbst also von den USA, nicht von Deutschland und Österreich, die fordern mehr Solidarität für Israel ein, aber die fallen jetzt weltpolitisch nicht so sehr ins Gewicht, sondern es ist wirklich entscheidend, was tut sich da in Washington, wenn es um Israel geht, und die sagen, also für uns ist das Maß voll. Dann würde wahrscheinlich jetzt eine stärkere militärische Operation gegen Israel, außer sie ist wirklich so perfide und so klug gemacht, dass man sagen muss, okay, das war ein interessanter Gegenschlag, aber wenn man jetzt beispielsweise symmetrisch gesprochen eine israelische Botschaft angreifen würde, symmetrisch gesprochen das täte, was die Israelis wöchentlich unternehmen, dann wäre wahrscheinlich Israel sofort wieder in der Opferrolle und nicht in der Täterrolle. Das heißt, angesichts der Tatsache, dass sich Israel hier im Moment alles leisten kann, den Geduldsfaden auch der US-Amerikaner mittlerweile überspannt hat, sollte man doch vielleicht eher abwarten. Und was passiert jetzt, ja, bevor man ihnen hier die Möglichkeit gibt, sich wieder in der Opferrolle wohlzufühlen?
Ja, und wir konnten jetzt auch beobachten, dass die Ölpreise auch in den vergangenen Tagen massiv angestiegen sind. Es gibt jetzt auch einige Experten, die davor warnen, dass wenn es wirklich zu einem Krieg zwischen Israel und Iran kommen könnte, dass das Ganze zu einem Explodieren der Ölpreise hier, der Benzinpreise kommen könnte. Frau Kneißl, wie beobachten Sie diese Entwicklung?
Also kurzfristig ist immer wieder die Politik und eben dann auch in dem Fall die Weltpolitik, die Lage in Westasien ein entscheidender Faktor für Ölpreise. Das heißt, die werden springen dann nach oben. In Verbindung damit gebracht wird meistens auch die Situation vom Oktober 1973, weil die ist nun jetzt schon wirklich sehr, sehr lange her. Langfristig greifen aber immer wieder die Gesetze von Angebot und Nachfrage, und angesichts der grundsätzlich schwachen wirtschaftlichen Entwicklung ist jetzt sozusagen keine und einer ausreichenden Versorgung der Ölmärkte haben wir im Moment an sich nicht viele Gründe, dass es zu Preisspitzen kommen sollte. Wir haben eher einen relativ stabilisierten Erdölmarkt. Natürlich, wenn ist da immer wieder eine Art dann Hysterie, würde ich auch sagen, gerade auf den Ölmärkten, weil der Ölpreis ist dann so etwas wie das Fieberthermometer der Weltpolitik, dass es hier zu Spitzen kommen würde. Und sollte dann für längere Zeit gesehen der Persische Golf als Schifffahrtsweg ausfallen, ja, was man jetzt nicht ganz ausschließen kann, ja, dann hätte der Weltölmarkt ein Problem, weil durch den Persischen Golf fahren nun einmal die größten Öltanker. Aber auch eine solche Situation hatten wir in den 80er Jahren, ein achtjähriger Stellungskrieg zwischen dem Iran und dem Irak. Tagtäglich brannten damals Ölterminals und es gab den sogenannten Tankerkrieg, also Öltransporter wurden der einen wie der anderen Seite beschossen. Und letztendlich ist der Weltölmarkt nicht zusammengebrochen. Ja, der Preis blieb damals relativ niedrig. Also ich würde mich hier jetzt nicht in Spekulationen ergehen und sagen, Achtung, die nächste Erdölkrise steht bevor. Ich habe eher den Eindruck, dass die Iraner hier aus verschiedensten Gründen zuwarten. Ja, wir haben viel angriffige Rhetorik gehabt aus Teheran, seitens der Hisbollah, seit dem Herbst des Vorjahres. Ja, es ist letztendlich nicht sehr viel passiert. Ja, also vielleicht, es gab genug Kommentatoren, die schrieben, nicht die Araber werden für die Palästinenser aktiv werden, sondern es wird Teheran sein. Passiert ist nichts. Ja. Also ich würde hier immer doch auch mitdenken, dass in der ganz konkreten täglichen politischen Agenda des Irans die Palästina-Problematik sie spielt eine Rolle, aber sie spielt nicht die allergrößte Rolle. Und sie können damit im Iran nicht die Massen bewegen. Das ist auch ein Faktum. Das können sie im Jemen, das können sie in Jordanien, aber nicht im Iran.
Ja, und Sie haben auch schon mehrfach in unserem Podcast ausgeführt, dass der Iran derzeit aufgrund auch der starken innenpolitischen und wirtschaftlichen Probleme und Verwerfungen einen Krieg mit Israel. Das ist wohl das Letzte, was sie derzeit gebrauchen können. Also auch das ist ja wohl einfach Fakt, dass der Iran derzeit ja so sich in so einer fragilen Lage auch innenpolitisch befindet, dass man diesen Krieg mit Israel einfach ja derzeit nicht gebrauchen kann. Also sehen Sie auch das da als ein Faktor, dass man es dann da womöglich dann doch bei diesen rhetorischen Angriffen belässt, wie jetzt von Khamenei, ja, vielleicht kommt ein Gegenschlag. Wir erinnern uns ja auch noch damals, während als unter Trump Soleimani umgebracht worden ist, gab es einen militärischen Gegenschlag auf US-Stellungen und dann war es das auch. Also auch viele hatten damals von einem Krieg zwischen dem Iran und der USA spekuliert und dann kam es zu diesem einen Gegenschlag des Irans auf US-Stützpunkte. Und dann war es das auch schon wieder, dann war auch schon wieder vorbei. Also glauben Sie, dass es sich auch diesmal in diese Richtung entwickeln könnte, Frau Kneis?
Ja, also ich habe das letzte Woche ja auch ausgeführt, weil der im Januar 2020 groß angekündigte Gegenschlag symmetrisch, ja, das hätte bedeutet, dass man hochrangigste US-amerikanische Offiziere sozusagen ins Visier nimmt. Das ist nicht passiert, ja. Es gab diese Scharmützel, ja, das läuft für mich jetzt nicht unter dem, aber wie gesagt, ich will da jetzt nicht Ratschläge von außen geben, die Iraner ihre Militäroperationen durchzuführen haben. Ich kann nur Folgendes noch einmal argumentieren. Israel ist weltpolitisch isoliert, wie ich wage mal zu behaupten, wirklich nie zuvor in seiner Geschichte seit dem Jahr 1948. Und selbst Washington hat also mittlerweile sein Kreuz über Israel gemacht. Und die Republikaner, die sozusagen eher Israel-kritisch waren, werden jetzt übertrumpft von den Demokraten, die grundsätzlich traditionell in ihrer Außenpolitik eher hinter Israel standen. Da ist im Moment sehr, sehr viel an der Kippe. Also ich glaube, da tut man sich vielleicht als Iran, sollte man sich Zeit lassen. Das läuft unter dem Titel Strategic Patience und abwarten, was passiert mit Israel, weil wir haben eine grauenhafte Situation für die Menschen im Gazastreifen. Wir haben eine völlig unklare Situation, ob die israelischen Truppen jetzt wirklich zum größeren Schlag ausholen auf Stellungen im Libanon, was sie ja bereits tun, ja. Also es wurden ja auch sogenannte christliche Gebiete im Libanon bereits beschossen, nördlich von Beirut. Also das hält sich nicht im Südlibanon auf. Das ist nicht nur die BK. Im Libanon ist im Moment auch sehr, sehr vieles an der Kippe. Und das sind Dutzende von Libanesen bereits ums Leben gekommen. Vielleicht auch, was im Hinterkopf zu behalten ist, ich glaube, bislang sind 630 israelische Soldaten bei der Operation im Gazastreifen ums Leben gekommen. Die israelische Armee zahlt auch einen gewissen Blutzoll. Wir haben eine unklare Situation in der militärischen Führung, wo man zwar nach außen hin den nationalen Konsens mitträgt, aber Netanyahu ist nie ein angesehener Gesprächspartner für die Militärs gewesen. Also er hatte immer einen schweren Stand mit den israelischen Militärs. Und ich kann mir vorstellen, dass hier auch viele vielleicht sagen, Leute, das war eine absolute Fehloperation, hier das Konsulat anzugreifen in Damaskus. Und ja, also ich nehme an, hier herrscht mehr eine Art Limbo-Situation, als dass klare Kante besteht.
Frau Kneis, mit dieser Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für die spannende Sendung und freue mich dann auf nächste Woche, wenn wir hier wieder zusammenkommen.
Und hoffe auch, dass wir am Freitag in einer Woche vielleicht gute Nachrichten einander geben können.
Ja, dem kann ich mich noch anschließen und auch von meiner Seite vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.